Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und wie immer mit mir in der Leitung der geschätzte Kollege Lamalfa aus dem fernen St. Mergen. Moin Jan.
Moin in den Norden, moin in die ganze Republik. Alles gut, Dennis?
Ja, eben das Heft freigegeben und jetzt heißt das ja dann Podcast aufnehmen, wa?
Wie immer, oder?
Richtig, richtig. Dann lass uns doch mal gleich einsteigen in unsere neue Ausgabe. Ja, im Grunde die erste, die wir in diesem Jahr gemacht haben. Das Januarheft haben wir ja schon vor Weihnachten fertiggestellt. Wie ging es denn bei dir los, Jan?
Ich würde mal sagen, mit einem Thema, das wir schon im letzten Jahr angerissen haben. Aber bevor wir irgendwie drauf einsteigen, nochmal gleich den Hinweis, es war ganz schön viel was los. Also für den Januar meine ich, ne? Also ganz schön viel reingekommen in der Redaktion. Oder wie siehst du das?
Ja, so auf den letzten Metern. Ne? Und einige Sachen sind ja auch jetzt erst vor kurzem gekommen. Die finden denn nicht mehr in der Februar-Ausgabe statt. Zum Beispiel die Meldung über den Kauf von Uhrwerk durch Demant. Da hat ja Nordholding Ende letzter Woche auf der eigenen Website was zugemacht. Das konnten wir dann leider nicht mehr berücksichtigen. Aber wir haben natürlich schon News auf der Website.
Genau, genau. Und darüber hinaus haben wir ja über viele Veranstaltungen, viele Meetings, über viele Informationen, die jetzt in naher Zukunft stattfinden werden, ja schon irgendwie einen Einblick bekommen. Und es ist ganz schön was los in den nächsten Wochen, meine ich.
Ja, aber lass uns doch erstmal mit dem Rückblick auf unsere Ausgabe beginnen.
Und womit willst du starten?
Du hast einen weiteren Teil zu deiner Miniserie Babyboomer an den Start gebracht. Ne? Wir erinnern uns, das entsteht in Zusammenarbeit mit Altheos, weil die eine Studie in den Auftrag gegeben haben und auf Basis dessen formulierst du Beiträge für die Omni Direkt.
Sehr wohl, sehr wohl. Und dieses Mal geht's weniger um das Finanzielle, was wir ja das letzte Mal beleuchtet haben, sondern vielmehr darum, was den Babyboomer ausmacht.
Und was macht ihn aus? Ich habe ja von dir gelernt, Babyboomer ist nicht gleich Babyboomer.
Ja, und Hintergrund ist der, dass ich mal soziologisch mal an die ganze Geschichte herantrete und sage, Einstellungsmuster sind entscheidend.
Okay.
Also man kann sich gerne hinstellen und nach Konsumverhalten fragen oder was auch immer. Am Ende des Tages ist es doch die innere Einstellung eines Menschen, die eine Entscheidung beeinflussen oder auch nicht.
Und das arbeitest du da jetzt mal heraus?
Exakt, indem ich dann einfach daher trete und sage, ja, also die Aussage Babyboomer ist nicht Babyboomer, die ist vollkommen richtig, weil es abhängig ist von seinem Milieu. Aber nichtsdestotrotz gibt es so Einstellungsmuster über alle Babyboomer hinaus, von denen man sagen kann, yo, das trifft auf eine ganze Generation übergreifend halbwegs zu.
Aha, und würdest du sagen, dass würde ich im Fachgeschäft arbeiten, ich mit dem Wissen, was ich da für mich rausziehen kann, einem Babyboomer-Kunden irgendwie, wie soll ich sagen, wissender oder planvoller gegenübertreten kann?
Also ich würde sagen, dafür sollte man Teil 3 abwarten erst einmal, weil um diese Perspektive irgendwie mitnehmen zu können, nämlich Gesundheitsverhalten, das ist ja der Punkt, den du jetzt konkret ansprichst, wollen wir uns in der nächsten Ausgabe, also im März irgendwie drum kümmern, aber in diesem Fall geht es jetzt erstmal die Einstellung allgemein hin erstmal zu verstehen.
Okay.
Und dazu gehört, dass man die Sozialisation der Babyboomer erstmal versteht, unter welchen Rahmenbedingungen sie groß geworden sind, was deren Leben ausmacht und am Ende des Tages, wie sie denn heute, und das ist ja am Ende des Tages entscheidend, wie sie denn heute, wenn wir über Gesundheit sprechen, mit welchen Einstellungen herantreten.
Okay.
Also ob wir jetzt eine Hörgeräteversicherung kaufen wollen, hochpreisig oder niedrigpreisig verkaufen wollen, hängt letzten Endes davon ab, meiner Meinung nach, ob ein Akustiker erkennen kann, okay, ich habe die Person von mir, die ist die so und so verortet, kommt aus dem Milieu, hat den Job. Also weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht, weil am Ende des Tages weiß ich, Babyboomer sind offen, sind weltoffen, sind neugierig, Auf der anderen Seite sind sie immer sicherheitsbedacht.
Und all das fasst du zusammen eben auf den vier Seiten in der aktuellen Omni direkt.
Ohne den Anspruch auf Vollständigkeit, bitteschön. Ja, okay. Es geht ja letzten Endes darum, das war ja irgendwie Ausgangspunkt. Weißt du, ich nähe mich ja auch so langsam der 5. So, und am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich mich in die Haut eines 20-jährigen Freien versetze, also gerade mal so 2002, 2003 geboren, was kann der mit den ganzen Hintergründen anfangen? Relativ wenig. Und um da irgendwie so ein paar Punkte mitzugeben, damit die ein Gefühl aufbauen können, das glaube ich ist ganz sinnvoll.
Okay, also leisten wir jetzt auch einen Beitrag mit dieser Serie zu diesem Begriff und diesem Thema, was ja schon einige Zeit durch die Branche wabert.
Ja, zumal ja ich der Meinung bin, dass es ja eigentlich ein Begriff ist, der, ja, wie wir neulich schon bemerkten, wie Gummibärchen benutzt wird.
Ja.
Genau.
Gut,
genau.
Aber nachlesen in der aktuellen Ausgabe.
Genau. Mich wundert ja sowieso, dass du mich jetzt zuerst ansprichst, wo wir doch heute in diesem Heft so ein schönes Interview über die Hörrix haben.
Richtig, die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe.
Exakt.
Ja.
Denn du hast dich mit H.P. Weimann und Claudia Hellbach getroffen.
Genau, die haben mich besucht bei uns im Büro. Selten kommt es ja vor, dass wir Besuch bekommen, aber die beiden haben sich getraut nach St. Pauli und haben mich im Büro besucht.
Wie kam es dazu?
Die waren sowieso in der Stadt. Das Interview ist schon ein paar Tage her. Es war die Zeit des Oticon-Symposiums. Und da haben wir, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher uns einen Nachmittag Zeit genommen und haben zusammengefunden bei uns im Büro und haben dieses Interview geführt.
Okay, bedeutet, dass wir was in der Hand haben.
Ich denke, ein interessantes Interview, das den Status quo ganz gut zusammenfasst. Also es ist natürlich immer so, es gab noch einige weitere interessante Punkte mehr in unserem Gespräch, die ich dann aus Platzgründen weggelassen habe. Wir haben auch über das Private oder die Private Labels von denen gesprochen und so weiter. Aber ich dachte mir, ja gut, die anderen Themen fand ich irgendwie persönlich interessanter. Und so erfährt man eigentlich eine ganze Menge. Also man muss sich das ja immer vor Augen halten. In der Hörrix gibt es nach wie vor recht viele, auch wenn es inzwischen durch den Abgang von Mr. Optik weniger Mischbetriebe geworden sind, eben doch eine ganze Menge Mitglieder, die Optik und Akustik anbieten. Darüber sprechen wir. Wir sprechen auch über das Thema, was die Hörrix auch schon länger im Fokus hat und auch weiter im Fokus haben wird, die Nachfolgeregelung, wo die einfach sich nicht damit abfinden wollen, dass Leute, die ihr Lebenswerk, Fachgeschäft oder Fachgeschäfte mal übergeben möchten oder verkaufen möchten, das immer an die gleichen typischen Adressen tun. Und wie, da geht es dann darum, wie man als Gemeinschaft da vielleicht auch Wege finden kann. Ne? Braucht natürlich dann auch immer Einsicht und den Willen auf allen Seiten. Aber ich finde das eigentlich total cool, dass man dieses Thema anfasst. Es geht um das Thema Ausbildung, was ja jetzt auch durch die gemeinsame Kampagne der Hörrix mit der Meditrend und der Best Akustik nochmal extra Aufschub oder extra Auftrieb, besser gesagt, bekommt. Und so hangeln wir uns entlang an lauter Themen, die mit Blick auf Einkaufsgemeinschaften in meinen und ich glaube auch in deren Augen spannend und relevant sind.
Ja, du weißt ja, wie es ist. Man kann ja immer nur einen gewissen Ausschnitt bringen, ne, aus so einem Gespräch.
Ja.
Und egal, ob wir über Akustikergeschichten sprechen, Gespräche aus der Industrie, wir haben nur den besagten Platz und ich fand einfach eben den Punkt mit der Mitgliederstruktur, wie du gerade gesagt hattest, den fand ich eigentlich schon mit den interessantesten Punkten, ne? Weil es auch zeigt, dass da auch Bewegung ist innerhalb einer Gemeinschaft.
Total. Und was ich auch interessant fand, ne, ich meine, wir kennen ja das Gerede der Gemeinschaften. Ach, wissen Sie, Herr Kraus, die Einkaufskonditionen, die sind eigentlich sekundär, aber ey, mit wem immer ich darüber rede, die sind eigentlich immer der erste wichtige Punkt sozusagen. Darüber reden wir auch. Und da räumen Sie dann auch ein, ja, wir dachten eigentlich lange, dass das bei allen Gemeinschaften relativ ähnlich, wenn nicht sogar sehr ähnlich ist, also die Einkaufskondition. Aber durch die Mitgliederbefragung, die die Hörrix gemacht hat, haben sie sich da eines Besseren belehrt und stimmen da denn zu. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Also es geht schon, ne, ganz klassisch bei Gemeinschaften, wie es da denn immer so ist, auch oder erstmal um Einkaufskonditionen. Vieles weitere kommt denn danach. Auch ohne diese anderen Themen mit geringerer Bedeutung versehen zu wollen. Ne? Also
ja, ich glaube zudem, das ist auch so eine gewisse Melange aus allem.
Ja.
Also du gehst nicht in eine Einkaufsgemeinschaft wegen günstiger Einkaufspreise, wenn du dich darin nicht wohlfühlst.
Sicher. Aber das kriegt die Hörrechse auch sehr gut hin. Auch darüber sprechen wir, ne, über das Zusammenhaltsgefühl und wie die Mitglieder das eigentlich so untereinander sehen. Da bringen die auch ganz interessante Aussagen, die Frau Hellbach und der Herr Weimann. Und ich denke, das ist ein interessantes Interview. Aber lass uns dann gleich mal zum nächsten Thema kommen. Wir machen das ja heute Schlag auf Schlag sozusagen, weil die OmniDirect, wir haben es ja schon auf LinkedIn gesehen, hat jetzt einen Meister.
Ja.
Was sagst du dazu? Ich glaube, ich rufe ihn mal an. Was hältst du davon?
Ja, ich glaube, das wäre mal eine gute Idee.
Den müssen wir doch
jetzt
hier mal mit reinholen, oder?
Ja, irgendwie schon mal zeigen, dass wir ein bisschen Kompetenz an Bord geholt haben.
Ja, wird höchste Zeit, würde ich sagen, oder? Das
konnte ja
nicht ewig so weitergehen. Ich rufe den jetzt mal an.
Genau.
Thomas Sünder.
Moin Thomas, Dennis hier, grüß dich.
Moin Dennis, Hallöchen.
Na, wie schaut's aus? Störe ich dich gerade?
Nee, passt gerade. Was kann ich denn für dich Schönes tun?
Jan und ich zeichnen gerade unseren Podcast auf und da darfst du natürlich als Special Guest sozusagen und als unser neuer Kollege nicht fehlen.
Richtig.
Na, schön. Ja, hallo. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe ihn ja bisher immer fleißig gehört.
Jetzt hörst du dich dann selber auch noch, wenn du ihn dir dann nochmal anhörst. Wir wollen natürlich, wir reden ja immer über einige ausgewählte Beiträge, die in der neuen Ausgabe zu lesen sind. Und da soll natürlich dein Thema Revolaut, dein Interview mit Dr. Dirk Oetting, nicht fehlen. Erzähl uns doch mal, Wie bist du darauf gekommen, dieses Interview zu machen? Es gab ja so ein Livestream zum Launch des Ganzen. Hast du dir den angeguckt? Wie kam das?
Den habe ich mir angeguckt. Ich habe es aber tatsächlich schon vorher gesehen. Es gab mal so einen Eventtag beim Hörzentrum Oldenburg, wo ich auch persönlich vor Ort war. Da habe ich Dirk Oetting auch schon kennengelernt und hatte auch schon sozusagen, ich nenne es mal Prototyp von dem Verfahren gesehen, neben vielen anderen Sachen. Und damals hatte ich ja auch einen kleinen Artikel für euch geschrieben, damals noch als Freiberufler.
Richtig.
Ja, und es ist ein sehr spannendes Verfahren. Also ich will das jetzt nicht zu sehr spoilern. Wer das Verfahren genauer kennenlernen will, darf natürlich gerne den Artikel lesen. Aber es geht erstmal darum, um mal ganz kurz nochmal meine Meistergeschichte reinzubringen. Also ich bin ja jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren Meister und habe auch in diesen 2 Jahren praktisch gearbeitet als Hörakustikmeister mit verschiedensten Anpassverfahren, mit allen möglichen Herstellern, mit allen möglichen Arten von Otoplastiken. Und ein Anpassverfahren, was ich zuletzt verwendet habe, ist eins, was man im Freifeld macht, und zwar mit eingesetzten Hörgeräten, eine lautheitsbasierte Anpassung. Das ist nicht das Verfahren, das der Dirk Oetting auch mitbetreut, nämlich das True Loudness, sondern ein anderes. Aber im Grunde genommen ist die Idee ähnlich. Man passt die Hörgeräte an, während sie der Kunde im Ohr hat, und stellt die Lautheit so ein, dass alle Frequenzen sich gleich laut anhören.
Ich denke übrigens, wir können ja ruhig den Namen nennen, du sprichst von Audiosus.
Genau, oder? Ich arbeite mit Audio, also habe zuletzt mit Audiosus gearbeitet.
Ja.
Und ich habe es erstmal so gemacht, dass ich natürlich meine eigenen Hörgeräte, weil ich bin ja auch Hörgeräteträger, selbst damit neu eingestellt habe und war dann doch verblüfft, dass ich tatsächlich wirklich noch mal was rausholen konnte. Also ihr könnt euch ja vorstellen, meine Hörgeräte waren vorher auch schon gut eingestellt. Alles andere wäre ja schlimm gewesen. Aber ich habe damit halt noch mal eine Verbesserung erzielt und habe es auch mit vielen Kunden zu deren Zufriedenheit gemacht. Mhm. Ja, und jetzt ist halt die Sache, das funktioniert zwar alles sehr gut, aber was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit, ein Ziel anzusteuern. Wann habe ich eigentlich eine wirklich gute Einstellung? Also man muss ja sehr viel mit den Kunden reden und die erzählen dann auch in Situation XYZ, wenn ich im Theater bin, dann halt das immer so, oder im Restaurant ist es zu laut, und man muss dann als Hörakustikmeister ziemlich viel sich aus Erfahrung und im Gespräch rausholen, und das dauert halt natürlich.
Ja.
Und Revolaut ist jetzt ein Verfahren, was verspricht, innerhalb von 5 bis 7 Minuten zu checken, ob die Einstellung von Hörgeräten, was die Lautheit angeht, in Ordnung ist oder nicht.
Jeweils für den individuellen Menschen vor dir und nicht generell.
Genau. Genau, und das macht man nämlich auch.
Jetzt eine Frage. So wie ich das verstanden habe, ist ja RevoLoud eine Geschichte, die eigentlich nur für binaurale Versorgung vorgesehen ist. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Das ist richtig. Also das wird auch in dem Interview thematisiert. Bei mir persönlich ist es ja so, dadurch, dass ich Morbus Meniere habe, habe ich halt ein sehr schlechtes Ohr und ein Ohr, das nahezu normalhörend ist. Also altersentsprechend normalhörend. Und da habe ich natürlich danach gefragt, kann man das Verfahren auch monaural einsetzen? Und er sagt halt, eigentlich ist es nicht dafür gemacht. Man könnte es aber machen, indem man die Ohren nacheinander abdichtet und dann jeweils nur für ein Ohr den Test macht. Und dann müsste man sozusagen diese beiden Matrixe, die sich dann ergeben, miteinander vergleichen und könnte dann darauf kommen, was man verbessern kann in der Einstellung.
Das bedeutet, dass für deinen Hörverlust, so wie ich den verstanden habe, eine solche Anwendung schon deswegen adäquat ist, eben weil du den Ausgleich dadurch finden kannst, relativ schnell.
Das passiert eigentlich auch durch die Audiosus-Anpassung, weil mit der Audiosus-Anpassung stelle ich ja sicher, dass links und rechts jede Frequenz gleich laut wahrnehmen.
Ja, na klar.
Könnte aber prüfen, wie gut die Einstellung ist. Also ich würde das in dem Fall, konnte es leider noch nicht testen, obwohl es jetzt auch in Audiosus integriert wird. Ich bin jetzt mittlerweile halt nicht mehr in dem Fachgeschäft, wo ich vorher war, bei Hearcube in Hamburg, sondern ich bin jetzt selbstständig und konzentriere mich aufs Texteschreiben. Deswegen hatte ich noch keine Möglichkeit, es selbst zu testen. Ich habe damals halt am Hörzentrum Oldenburg sozusagen die Demo-Version mir angeschaut. Was ich halt an dem Verfahren ganz spannend finde, ist, dass es so simpel ist. Man hat halt ein Bild vor Augen mit 9 Feldern auf der einen Seite. Die müssen alle grün werden. Und zwar sind es die 3 Lautstärke-Level, die bei Hörgeräten separat eingestellt werden können. G50 und so weiter. Und dann hat man halt von tiefen nach hohen Frequenzen die Töne. Und wenn jetzt ein Feld rot oder gelb ist, bedeutet es, da nimmt der Kunde das zu laut wahr. Und das heißt, ich kann dann als Hörakustiker sehen, dass ich in dem Bereich was nachstelle. Ja, und dann hat man rechts nochmal 3 Felder, die sozusagen für die breitbandige Anpassung sind. Also 12 Felder und ich habe ein klares Ziel vor Augen. Ich will versuchen, dass ich auf den Feldern überall eine Einstellung habe, wo der Kunde die Lautstärke angenehm empfindet.
Und wie würdest du das aus der Praxis heraus schätzen? Also ich habe das jetzt nur in einem Vortrag gesehen zuvor. Und kenne das mit diesen 12 Feldern. Wenn du aber sagst, ey, es dauert auch relativ lange, bis ich einen Kunden einschätzen kann. Und der erzählt es mal so. Und ist es zu laut oder weniger zu laut? Kommst du da der Erfahrung nach wirklich auf diese 5 bis 7 Minuten?
Es ist vor allen Dingen interessant, wenn diese Situation ist, diese typische Situation, jemand kommt von einem anderen Hörakustiker. Oft von einer großen Kette, schon selbst ganz oft erlebt und sagt, ich bin nicht zufrieden mit der Einstellung meiner Hörgeräte. So, dann muss man ja erstmal rausfinden, wo ist denn überhaupt das Problem? Und sollte sich dieses Problem in der Lautheitseinstellung der Hörgeräte finden? Also wir reden hier nicht über die Features, ne? Die Features, das ist etwas, was man separat nochmal bewerten muss und angucken muss. Aber ich kann rausfinden, in diesen 5 bis 7 Minuten, ob die Hörgeräte, was die Lautheit angeht, gut eingestellt sind. Also da würde ich auf jeden Fall Zeit sparen.
Okay, das war meine Frage. Also ich habe das noch nie gemacht. Also ich sehe das nur in der Theorie. Also hast du das auch so empfinden können? Und du sagst eindeutig ja.
Ja, und ich kann bei der Gelegenheit vielleicht mal etwas erwähnen, was jetzt in dem Artikel nicht vorkommt. Es gibt auch ein Verfahren, um die Höranstrengung zu messen. Das heißt Akales. Und das ist auch aus dem Hörzentrum Oldenburg entwickelt. Und das habe ich zum Beispiel wirklich am Schluss bei jedem Kunden gemacht. Und zwar mit und ohne Hörgerät. Oder ich hatte auch mal einen Journalisten da vom Stern, Entschuldigung, ich muss kurz überlegen, ich wollte schon Spiegel sagen, vom Stern. Und der hatte diese neuen Apple AirPods mit Hörgerätefunktion mal getestet und da habe ich gesagt, wir können ja mal gucken, wie die Höranstrengung damit ist, weil er hat mir gesagt, naja, in einer lauten Umgebung, wo viel Hintergrundgeräusche sind, habe ich damit gar keine Entlastung empfunden. Da habe ich mit ihm diesen Höranstrengungstest gemacht und siehe da tatsächlich, der unterscheidet halt eben auch zwischen einfacher Hörumgebung, mittlerer und komplexer. Also in einfacher, mittlerer Hörumgebung hat er besser, also hat er weniger Höranstrengung gehabt. Und in der komplexen Umgebung hat er mit diesen AirPods eine höhere Höranstrengung als ohne. Das heißt, er hat damit schlechter verstanden. Okay. Und das konnte ich durch Arcalis halt rausfinden. Und ich denke, was die Lautheitseinstellungen angeht, würde das mit RevoLoud ähnlich fluffig laufen. Also ich würde es, also wenn ich jetzt selbst Hörakustiker wäre, ich würde es sofort ausprobieren. Also ich bin Hörakustiker, aber halt kein, nicht im Fachgeschäft im Moment.
Spannend, also eine Bereicherung für die Branche, würdest du sagen.
Ja, würde ich sagen, und ich kann auch jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Und vor allen Dingen, da es ja auch bei Audiosus integriert wird, wer jetzt eh schon Audiosus nimmt, da spricht ja nichts dagegen, das dann da mal auszuprobieren.
Wunderbar. Dankeschön. Dann bleibst du jetzt hier mit in unserer Schalte sozusagen und wir gehen über zum nächsten Thema, wa?
Ja.
Wir haben ja noch ein schönes Interview mit Jan-Patrick Schmid, ne? Das hast du auch gemacht.
Ja, gleich zu Beginn des Jahres. Das war meine erste wirkliche Arbeit sozusagen in diesem Jahr, abgesehen von E-Mails lesen und beantworten. Wir hatten uns schon im letzten Jahr verabredet. Es hat so ein bisschen einen längeren Vorlauf, das Interview, weil ich habe ihn gesehen bei dem Event von Veronika Fair. Da hat er die Kodi vorgestellt. Ne, eine Art Hörtest fürs Gehirn, wie er es nannt. Es wird auch gerne mal irgendwie so Demenztest genannt. Er selbst würde ich sagen, ist mit dem Begriff ein kleines bisschen vorsichtiger. Aber im Grunde geht es um einen Test, den die Leute rund um Koi entwickelt haben, der dir als Akustiker im Fachgeschäft Aufschluss darüber geben soll, wie ein Kunde kognitiv dasteht. Also gibt es vielleicht schon leichte Anzeichen für eine Demenz und so weiter. Um eben so einerseits die Notwendigkeit der Versorgung zu unterstreichen, weil man ja spätestens seit dieser Veröffentlichung im The Lancet weiß, der Hörsinn ist eine der großen Stellschrauben, die man selber in der Hand hat für Demenzprophylaxe.
Ja.
Und zum anderen aber auch, um den Leuten einfach mal zu zeigen, wo stehen sie denn kognitiv eigentlich? Hat er vielleicht schon was angefangen oder nicht? Und darüber haben wir uns unterhalten.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema, weil ich das ja aus eigener Erfahrung kenne. Den Punkt zu erkennen, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja? Ich habe eine eigene Großmutter gehabt, die Hörgeräte tragend 30 Jahre lang eben am Ende Demenz erlitt. Und ich musste erst durch den Hausarzt selbst aufmerksam gemacht werden, weil ich es nicht... Das ist eine ganz, das erkennst du, also bis du das selber erkennst, als Familienangehöriger spreche ich, okay? Ich komme heute mit einem ganz anderen Wissen heran. Damals war ich nicht in der Branche. Aber ohne dieses ganze Wissen rundherum, bis du das selber erkennst als Familienangehöriger, das ist alles andere als einfach.
Also was mich halt neugierig gemacht hat, war, wie er erzählte, dass dieser Test auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Frau Professor Elke Kalbe von der Uniklinik in Köln entwickelt wurde. Und Elke Kalbe habe ich mal auf dem Oticon-Symposium gesehen, das ist schon einige Jahre her. Und die wurde da vorgestellt als eine der, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, führenden Forscherinnen in puncto Demenz in Deutschland. Und die hat einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten. Und seitdem gucke ich immer mal so, was die so verlautbart und halte die wirklich für seriös. Das hat mir dann so das nötige Vertrauen gegeben, dass das anständig ist, dann eben auch in der Zusammenarbeit mit Koi und so weiter. Und das wollte ich dann jetzt halt einfach mal hören. Wobei ich das Thema schon schwierig finde, weil... Ich frage mich halt immer als Hörakustiker, also wäre ich Hörakustiker und vor mir sitzt jemand mit einem sehr, sehr auffallenden Test, was mache ich denn dann? Also ich meine, dann muss ich den ja eigentlich erstmal zum Hausarzt, zum Neurologen und sonst wohin schicken, oder?
Das ist ja genau einer der Punkte und man muss noch darüber hinaus, und weil du eben gerade gesagt hast in Bezug auf Deutschland, und ob wir jetzt über die USA reden oder Fernostasien, in dem Bereich wird Forschung betrieben. Und wie du gerade sagst, also das Ganze so runterzubrechen, was kann der Akustiker damit anfangen? Ja, da steckt noch ein weiter Weg davor. Also das ist ja ein Forschungsbereich, der noch relativ jung ist.
Wie siehst du denn das, Thomas? Angenommen, du hättest jetzt diesen Test, also noch ganz kurz zur allgemeinen Erklärung, das läuft über ein Tablet. Jan-Patrick Schmid stellt es so dar, dass es im Grunde selbsterklärend ist. Es ist deshalb auch so interessant, weil der auch für Schwerhörige geeignet ist. Es gibt wohl immer mal wieder positiv oder falsch positive Demenztests, weil halt die zu testende Person Instruktion einfach akustisch nicht verstanden hat und nicht kognitiv nicht verstanden hat. Das macht den Test dann halt auch so besonders. Du bekommst so ein Tablet als Kunde da in die Hand und dann leitet dich der Tester im Grunde so selber durch. Wie siehst du das? Glaubst du, dass das ist etwas, um Leute dann gegebenenfalls überzeugen zu können? Trag mal Hörgeräte, bitte.
Also erstmal finde ich es spannend, dass das Thema damit jetzt ganz konkret in die Hörakustik eingezogen ist, auch in der technischen Umsetzung. Ja. Also einige werden mich ja noch kennen von meinem Buch Ganz Ohr, alles über unser Gehör und wie es uns geistig fit hält. Das hat als einen wesentlichen Schwerpunkt eben dieses Thema, dass Schwerhörigkeit der wichtigste beeinflussbare Demenzrisikofaktor ist. Also wir reden hier von Risikofaktoren, das heißt nicht, dass automatisch eine Demenz kommt, wenn ich schwerhörig bin und keine Hörgeräte trage, aber das Risiko wird höher.
Richtig.
Und dieses Risiko wird gesenkt, wenn ich Hörgeräte trage. So, und das Buch ist 2019 erschienen und wurde in der Branche sehr gut angenommen. Also ein großer Hersteller hat dann auch 4000 Exemplare als Sonderauflage drucken lassen, weil die diese Inhalte auch sehr überzeugend fanden.
Und die haben dich auch, dadurch kennen wir uns, weil Oticon, können wir ja auch ruhig sagen, quasi uns miteinander bekannt gemacht hat, sodass wir uns mal unterhalten konnten.
Ja, jetzt wo der Name gefallen ist, Oticon hat die Sonderauflage drucken lassen. Vielen Dank, Oticon. Und durch dieses Buch bin ich ja überhaupt erst in die Branche praktisch eingestiegen. Den genauen Weg zu skizzieren, würde jetzt den Rahmen sprengen. Fakt ist, ich bin dadurch als Quereinsteiger überhaupt erst zum Hörakustiker geworden. Und ja. Natürlich ist es ein ganz wichtiges und spannendes Thema und auch eins, was ich oft in Kundengesprächen erläutert habe, weil ich mich da ja auch auskenne. Wenn ich mich jetzt aber frage, wenn ich einen Kunden habe und mache diesen Test mit diesem Kunden, was folgt daraus? Also natürlich kann ich sagen, lieber Kunde, ich kann Ihr Demenzrisiko verringern, wenn Sie Hörgeräte tragen, aber ich bin natürlich kein Kognitionsforscher und ich bin halt auch kein Neurologe. Das heißt, wenn da eine Auffälligkeit wäre, wäre es ja dann in meiner Verantwortung, auch dafür zu sorgen, dass der Kunde eine Art von Betreuung erhält, die ihm da auch wirklich professionell weiterhilft. Und ich glaube, das würde ich mir gut überlegen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass zu machen, wenn ich jetzt vernetzt bin. Wenn ich also zum Beispiel sagen kann, also ich kenne da jemand in der Uniklinik oder keine Ahnung, und da kann ich dann auch mal einen Termin schnell bekommen. Aber wenn ich das jetzt ohne so eine Vorbereitung mache und da kommt wirklich ein drastisch auffallendes Ergebnis raus, dann ist ja die Frage, hat dann der Kunde Angst? Wie kann ich diese Angst nehmen? Wie kann ich helfen? Und wage ich mich da nicht in einen Kompetenzbereich hinein, den ich als Hörakustiker eigentlich gar nicht vertrete? Ich sage jetzt mal ein anderes Beispiel, was bei Hörakustikern ja immer so ein Thema ist, Ohrenschmalz entfernen. Ja.
Ja.
Da weinen ja die HNO-Ärzte schon, wenn man anfängt, einem Kunden Zerumen aus dem Ohr rauszuholen. Wenn ich jetzt aber auch noch anfange, mich als Demenzexperte dahin zu stellen, ist halt auch die Frage, wie das von der Ärzteseite aufgenommen wird.
Also wir sprechen in dem Interview genau darüber. Ich frage ihn das auch, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, wie würde ich denn als Akustiker damit umgehen? Jan-Patrick Schmid hat da einige Vorschläge gemacht, wie man das so eben tut in puncto ärztliche Anbindung. Und natürlich sieht er den Akustiker da nicht jetzt irgendwie als den Demenzexperten und so weiter. Aber er sagt halt eben auch, dass man als Akustiker einfach das Mittel ja ohnehin zur Hand hat, was, wie eingangs schon erzählt, die größte Stellschraube drehen kann in puncto Demenzprophylaxe. Und das ist dann im Grunde die Position von Coy. Und also ich kann mir vorstellen, das ist sehr interessant. Wie gesagt, ein bisschen schwierig, irgendwie bleibt es dann am Ende wahrscheinlich doch. Aber man muss halt jetzt einfach mal gucken, wie das in der Branche aufgenommen wird, würde ich sagen. Ne?
Also, und ich würde auch nochmal mit drei Punkten herantreten wollen. Zum einen unterstreicht es das, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich, dass gerade in dem Bereich noch eine sehr weite Strecke, gerade in der Forschung noch ist. Verbunden mit der Aussage, dass natürlich interdisziplinäres Zusammenarbeit, Stichpunkt CI und andere Punkte, ne, auch in Zukunft für den Akustiker wichtiger werden, weil eben wir auch natürlich über Personalbedarf reden. Und ich glaube, dem Gesundheitssystem tut es gut, wenn Ärzte, ne, die sich um Demenz kümmern, Thomas, natürlich auch sich nicht jedes Mal drum strecken müssen oder erstmal drauf erst dran hingewiesen werden müssen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, das ist ja sowieso, aber damit eine Betreuung, eine Begleitung frühestmöglichst professioneller Art auch erfolgen kann, ist es bestimmt ja auch ein Aspekt, wenn das ein Akustiker erkennen kann, diese Person auch dementsprechend weiterzuleiten.
Auf jeden Fall, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich wäre lediglich vorsichtig damit zu sagen, dass Hörgeräte bei Demenz immer wirksam sind, weil man muss einfach wissen, es gibt etliche Arten von Demenz, die auch unterschiedliche Ursachen haben kann. Die kann auch ganz konkrete andere körperliche Ursachen haben, wo die Hörgeräte jetzt nicht wirklich drauf einwirken. Das muss man halt auch immer im Hinterkopf behalten.
Wie gesagt, wir sprechen darüber im Interview. Er gibt einige Tipps, was man halt sonst noch so tun kann. Und wenn man das hier schon so zusammenfassend mal vorab sagen kann, es geht denen natürlich vor allem um erste Anzeichen. Ja, also der Test ist jetzt nicht dafür da, bei jemandem eine fortgeschrittene Demenz zu diagnostizieren. Dafür ist das nicht da. Es ist einfach, wie er es selber nennt, ein Hörtest fürs Gehirn, der helfen soll, festzustellen, wie fit jemand kognitiv ist, um so eben ein weiteres Argument pro Versorgung zu haben. Gleichwohl man natürlich nicht sagen darf, mit den Hörgeräten verhindern wir jetzt mehr ihre Demenz. Ne? Das ist ja auch klar.
Ob Donald Trump den bestehen würde?
Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber
ich vermute sowieso, dass Trump schwerhörig ist im Übrigen und es nicht zeigt.
Gut möglich. Ne? Im Alter wäre er. Vielleicht würde auch eine andere Frisur schon helfen. Ja, bevor es jetzt hier ausartet, ich linse hier gerade so rüber. Wir haben über eine halbe Stunde aufgenommen. Ich denke, wir sollten zum Ende kommen, ihr Lieben. Und ich bedanke mich bei dir, Thomas, dass du spontan mit eingestiegen bist. Danke an dich, Jan, wie immer, mit in der Leitung. Und bis zum nächsten Mal.
Ja. In diesem Sinne.
Bis bald. Tschüss.
Omni Direct.